So, wir sind zurück zum German Gunners Podcast Episode 9. Wir nähern uns dem ersten Jubiläum. Ich bin wieder hier mit Felix an meiner Seite. Wir haben heute viel zu besprechen, und zwar das Spiel gegen West Brom, was nicht ein so erfreuliches Ergebnis am Ende stehen hatte. Dann natürlich das Champions-League-Spiel gegen Zagreb, wo es viel, viel besser war. Und wir werfen natürlich auch einen Blick gegen das auf das Spiel gegen Norwich am kommenden Wochenende. Schauen zudem nochmal auf die aktuelle Entwicklung in Sachen Verletzungen und beleuchten natürlich auch alle anderen Fragen rund um Arsenal. Zudem hatten wir ja in der letzten Ausgabe eine kleine Überraschung angekündigt, und da wir jetzt schon bald im Dezember sind und das erste Türchen sich nähert, haben wir auch die Überraschung technisch umsetzen können und haben ein neues Feature eingebaut. Das Feature nennt sich Gastbeitrag und sieht so aus, dass wir immer in regelmäßigen Abständen jetzt Gastbeiträge und Gastdozenten, hätte ich fast schon gesagt, da ist schon zu hoch gegriffen, einspielen und das Ganze eben dadurch auch ein bisschen vielfältiger für euch gestalten und euch auch ein bisschen mehr einbinden wollen. Unseren ersten Gast haben wir heute in Gestalt von Christian Reichert, seines Zeichens Vorstandsmitglied bei Arsenal Germany, dem offiziellen Arsenal Fanclub. Da kommen wir dann nachher mal noch im weiteren Detail drauf. Soweit eben die Einleitung von mir. Felix hat dann nochmal eben für euch in aller Kürze die Arsenal News, bevor wir uns wirklich in die Tiefen des West Brom-Spiels verstürzen wollen.
Genau, und wie immer sind die Arsenal News eigentlich Verletzungsupdates. Es wäre einfach schön, wenn wir keine Arsenal News mit Verletzungen mehr machen müssten.
Wir lassen die Arsenal News einfach jetzt raus.
Genau, also von daher in Kurzform für all diejenigen, die es noch nicht ganz so mitbekommen haben. Ramsey wieder zurück nach seiner Verletzung, dürfte auch eine gewichtige Rolle spielen für die Startelf eventuell am Sonntag gegen Norwich. Gleiches gilt für David Ospina, der ist nach seiner Schulterverletzung wieder im Training und auch einsatzbereit. Und Arsène Wenger hat am Donnerstag auf der Pressekonferenz gesagt, dass es zumindest wieder so aussieht, dass auch The Ox zurückkehren dürfte für das Spiel gegen Norwich. Gibt noch ein kleineres Fragezeichen, aber die Zeichen scheinen ganz gut zu sein. Und bei Walcott muss man noch ein bisschen warten, könnte eventuell sein für das nächste Ligaspiel gegen Sunderland. Er ist wohl wieder im Training noch nicht ganz, aber er hat wohl ein paar Tests gemacht, die alle positiv verlaufen sind. Von daher dürfte das im Endeffekt dann auch vor dem, oder dürfte das Comeback nicht mehr so weit sein. Das sind sozusagen die positiven Nachrichten, aber wie es so häufig bei uns ist, gibt es natürlich auch wieder negative Nachrichten. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, Coquelin verletzt, dürfte ungefähr 2 Monate ausfallen, vielleicht auch 3 Monate, vielleicht auch 4 Monate, wer weiß. Es ist zumindest keine Operation am Knie erforderlich. Wird sicherlich noch ein größeres Thema auch im weiteren Verlauf des Podcasts sein, welche Implikationen das jetzt für den Kader hat und auch für ein eventuelles Transferfenster dann im Januar. Mikel Arteta ist ebenfalls verletzt, ausgewechselt worden im Spiel gegen West Brom. Soll angeblich laut Wenger nur eine kleine Verletzung sein. Wir werden also Arteta Anfang Februar wiedersehen, wahrscheinlich. Nee, Spaß beiseite, scheint nur Short-Term zu sein. Das heißt, irgendwie 1 oder 2 Wochen sah jetzt auch insgesamt nicht so schlimm aus. Ja, das sozusagen unser verletzten Kabinett, und nach einer kurzen Pause gucken wir dann ganz in Ruhe auf die Niederlage gegen West Brom.
Nach der kurzen Pause sind wir jetzt, wie angekündigt, zurück mit der Analyse der Niederlage bei West Brom am letzten Wochenende. Ja, insgesamt auf mehreren Ebenen einfach nur deprimierend und nicht gerade gewinnbringend für ein schönes Wochenende. Vom Ergebnis brauchen wir nun erstmal gar nicht zu sprechen. Wir haben wieder eine Chance vergeben, um die Tabellenführung zu erobern nach der Niederlage. Und haben zudem natürlich auch noch, wie wir gerade schon in den News gehört haben, 2 Verletzte hinvortragen müssen. Einmal Arteta, der Coquelin ersetzte und dann auch gleich wieder vom Platz musste zur Halbzeit. Also ein sehr kurzes Intermezzo vom Kapitän. Und
das aber immer noch gereicht hat, um an beiden Gegentoren einen sehr hohen Anteil zu haben.
Ja, also
alles mitgenommen mal wieder.
Genau, das war die volle Breitseite von Spanier. Ja, und hinzu kommt natürlich dann die Verletzung von Coquelin, die sehr groß ins Kantor geschlagen hat. Gab es eigentlich irgendwas Positives an dem Spiel? Hast du irgendwas gesehen? Also ich war relativ ratlos am Ende und war auch so ein bisschen enttäuscht. Aber manche Leute haben noch gesagt, ja, so schlecht waren wir gar nicht. Ballbesitz war ja okay, aber im Endeffekt war es doch für die Tonne.
Ja, wenn man sich das Ergebnis und die ganzen 90 Minuten anguckt, war es für die Tonne. Aber es gab natürlich, also ich fand uns in der ersten Halbzeit jetzt nicht so schlecht. Also man muss auch fairerweise sagen, dass West Brom zwei Torschüsse hatte in der ersten Halbzeit, die beide dann ins Tor gegangen sind, wo man überlegen kann, ob der Ausgleich überhaupt ein eigener Torschuss von West Brom war. Ja, also die erste Halbzeit fand ich eigentlich okay. Ballbesitz war in Ordnung. Es fehlte so ein bisschen die Zielstrebigkeit nach vorne. Man merkte irgendwie, die Handbrake war mal wieder ein bisschen angezogen. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass es irgendwie schlecht war, weil wir, dadurch, dass wir zwar nicht dominant in der Offensive waren, haben wir es immerhin ganz gut hinbekommen. Auch dann nach der Verletzung von Coquelin, die ja wirklich sehr schnell zu Beginn des Spiels eingetreten ist, haben wir es auch immerhin einigermaßen gut hinbekommen, jetzt Chancen zu verhindern. Also defensiv standen wir ja ganz gut und machen dann wiederum nach einer Standard die Führung. Und dann dachte man eigentlich, okay, das läuft eigentlich genau in die richtige Richtung. Özil wieder mit einem wunderbaren Zuspiel. Giroud in der Mitte setzt sich gegen seine Gegenspieler durch, ist genau da. Und dann hatte man eigentlich gedacht, okay, gut, wir sind im Endeffekt auf der richtigen Fährte und bringen uns dann eigentlich so ein bisschen um den Lohn der ordentlichen ersten 30 Minuten, indem wir defensiv nicht gut verteidigen. Und dann sieht man halt, dass die Abwesenheit von Coquelin dann doch durchschlägt negativ, weil wir den Konter nicht wirklich unterbunden haben oder es nicht geschafft haben, den Angriff von West Brom in irgendeiner Weise zu stoppen und dann ungeordnet in der Defensive sind. Bei der Gelegenheit muss man natürlich auch sagen, dass Koscielny und Mertesacker nicht ihren besten Tag insgesamt hatten als Kombination. Und West Brom macht den Ausgleich, geht dann in Führung. Und wir haben das beide Male nicht gut verteidigt. Und wie gesagt, wenn du nicht gut verteidigst, dann hat auch eine Mannschaft von dem Standard von West Brom dann genug Spieler vorne, die solche Chancen dann auch machen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht, dass noch zusätzlich so ein bisschen noch hinzukommt, ist ja die Tatsache, dass wir das Spiel hätten locker noch gewinnen können. Also obwohl wir nicht von unserem eigenen Leistungslevel ganz, ganz oben dabei waren, hatten wir ja noch die absolute Möglichkeit, also zumindest unentschieden zu spielen. Da spreche ich auf den verschossenen Elfmeter von Santi an, wo er diesen klassischen Wegrutscher beim Elfmeter hat.
Das Modell Bayern ist das doch.
Ja, oder John Terry. Also das war, ja, gut, das kann auch mal passieren. Das ist einfach nur bitter, vor allem, weil er für Spanien noch getroffen hat. Ich glaube, es war zwar nicht vom Elfmeterpunkt, aber für Arsenal kriegt er die Tore nicht mehr so auf der Reihe.
Ja, aber er hat alle, glaube ich, die letzten 6 Elfer davor gemacht. Deswegen stand eigentlich auch völlig außer Frage, dass er schießt. Und so ist das halt beim Elfmeter. Da zahle ich jetzt auch gerne ins Rasenschwein nochmal. Entweder geht rein oder geht nicht rein.
Ist vollkommen richtig. Also da denke ich auch keine große Kritik an Santi, den man kann mal einen verschießen oder man auch mal unglücklich wegrutschen, aber was auch viel bitterer war, ist eben die Chance von Joe Campbell, die eigentlich auch zu dem Zeitpunkt den Ausgleich hätte schon bringen müssen, also da ist das Wort hundertprozentig schon viel zu wenig, um die Situation zu beschreiben, war ein klares Ding, hätte er machen müssen.
Er steht halt blöd zum Ball, ne? Also die Flanke, ich glaube, es war eine Flanke, kam ganz gut und er steht halt ein bisschen, trifft den Ball halt nicht so richtig ideal und war wahrscheinlich auch, man hat auch ein bisschen gemerkt, huch, er ist leicht erschrocken gewesen, weil er dann doch so viel Platz hatte und ich meine, im Endeffekt konnte er sich die Ecke ja sogar aussuchen. Aber da hat man halt eben gesehen, dass Campbell jetzt nicht der Spieler ist, der regelmäßig spielt, der das Selbstvertrauen hat und weiß, okay, gut, jetzt habe ich diese Chance und dann mache ich die. Bei der Gelegenheit gibt es auch genug andere Beispiele aus den vergangenen Wochen und Monaten, wo ähnliche Chancen vergeben wurden und auch von Spielern, wo man sagt, wie Ramsey zum Beispiel, der die eine Situation hatte, die die er mal vergeben hat aus ähnlicher Position. Und das ist halt auch schon häufiger passiert. Das passt dann halt eben nur so in das recht negative Bild, das derzeit von Campbells Leistung gemacht wird, sowohl durch die Medien als auch von Fanseite ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ja klar, jemand, der für Arsenal spielt, sollte so eine Chance eigentlich machen.
Ja, ich denke, Joe Campbell wird gleich auch nicht sicher nochmal mit unserem Gast, mit dem Christian, nochmal Thema sein. Wohin führt uns das Ergebnis? Also tabellenmäßig haben wir natürlich dadurch, dass City erstmal gegen den guten Herrn Klopp derbe auf die Mütze gekriegt hat, eigentlich ja nicht ganz so viel verloren. Wir mussten eben United vorbeiziehen lassen und wir mussten auch Leicester vorbeiziehen lassen, obwohl ich das mit Leicester nicht ganz so kritisch sehe. Und wir haben aber auch zum Beispiel die Spurs wieder nah ranrücken lassen. Also optimal ist das nicht gelaufen. Man hat echt vorne so ein bisschen alles stauchen lassen.
Ja, insgesamt ist die Bilanz ja jetzt nicht so rosig bisher im November gewesen mit dem Unentschieden gegen die Spurs und jetzt der Niederlage gegen West Brom. Das ist also oben alles etwas dichter geworden aber gut, ich meine, das war von vornherein klar, dass die Liga insgesamt sehr ausgeglichen ist, auch in der Spitze, und man sieht halt auch, dass oder andere Mannschaften wirklich gebrauchte Tage haben, wie Man City halt mit dem Eigentor dann zum 1-0 für Liverpool und auch mit einer katastrophalen defensiven Leistung. Da sind wir also nicht ganz alleine. Und ja gut, ich meine, wir haben im Derby gegen die Spurs ja schon gesehen, dass die gut drauf sind. Und Manchester United überzeugt mich weiterhin nicht von den Leistungen insgesamt. Das hat man auch in der Champions League wieder gegen Eindhoven gesehen. Ja gut, aber die gewinnen halt solche Spiele, und dass wir aus dem Spiel gegen West Brom mit 0 Punkten rausgehen, ist natürlich ziemlich bitter, zumal wir auch noch diesen Pfostenschuss von Özil hatten. Es war also ein gebrauchter Tag, und klar, sorgt halt dafür, dass die Herausforderung jetzt darin besteht, dass wir den vermeintlich einfachen Lauf an den nächsten Spieltagen, dass wir da ja regelmäßig dreifach punkten müssen, um uns eine gute Ausgangsposition dafür zu holen, dass wir über die Weihnachtsfeiertage und die Neujahrs und die Spiele an Neujahr, dass wir da einigermaßen gut durchkommen. Und eigentlich ja, sind das solche Spiele, die du halt gewinnen musst, wenn du Meister werden möchtest.
Ja, ich denke auch. Also das ist eben auch so ein Effekt nach dem Spiel gewesen, der mich auch persönlich sehr geärgert hat, weil das sind oftmals diese Spiele, die diese entscheidenden 3 Punkte, die du einfach mitnehmen musst und einsammeln musst. Aber vielleicht sagen wir einfach mal, ne, Bad Day at the Office ist ja auch sehr oft schon zitiert worden zu dem Spiel.
Ja, und darfst aber auch nicht zu viele Bad Days haben. Ne? Wir hatten einen schon gegen West Ham gleich zu Saisonbeginn, dann gut, diese Chelsea-Sache da mit dem Platzverweis, das war dann im Endeffekt ein bisschen blöd gelaufen. Klar, und jetzt halt gegen West Brom, ich meine, so viele darf es davon nicht geben, weil eben die Dichte der Konkurrenz oben halt auch echt eng ist. Ja, und das Problem ist, also die Niederlage ist jetzt wirklich nicht so das Problem, sondern eher die Umstände, die daraus noch resultieren, nämlich mit den zahlreichen Verletzungen. Ja, aber wie gesagt,
ja, ich denke, die Verletzungen sind natürlich ein Hauptthema, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber die Mannschaft ist ja gegen Zagreb auch schon wieder ganz gut berappelt. Das wird jetzt auch gleich Thema sein nach einer kurzen Pause in unserem neuen Feature Gastbeiträge. Da hören wir uns gleich wieder mit unserem Gast Christian Reichert. Freut euch drauf, bis gleich. So, wir sind zurück jetzt mit unserem neuen Feature Gastbeitrag, wie wir auch schon in der Einführung angekündigt hatten. Unser erster Gast, Christian Reichert von Arsenal Germany. Christian, hallo, danke, dass du hier mitmachst. Bist ja Vorstand bei Arsenal Germany. Möchtest vielleicht einfach mal kurz ein bisschen was darüber erzählen, weil ich glaube, dass noch nicht alle unsere Hörer genau wissen, was Arsenal Germany überhaupt so alles macht und wie so die Verbindungen zum Verein auch sind.
Ja, gerne. Arsenal Germany ist der einzige Supporters-Club aus Deutschland, der Arsenal offiziell supporten darf. Wir sind eine Gruppe von rund 250 Mitgliedern mittlerweile. Wir sind von Rostock bis nach München überall vertreten, haben einen großen Kader, sage ich mal, in Berlin und in Hamburg sitzen, Rhein-Main ist auch ein bisschen stärker vertreten und der Rest verteilt sich eben halt rund um das ganze deutsche Gebiet.
Ja, also schon eine ganz große Truppe in Deutschland. Wie ist das mit der Mitgliedschaft? Wie läuft das bei euch? Beitrag oder ähnliches?
Ja klar, wir Mitglieder sind gerne willkommen bei uns. Wir haben einen Mitgliederbeitrag im Jahr von 15 Euro. Darin beinhaltet halt die Mitgliedschaft in Form von Arsenal Germany. Bei uns kann man auch offiziell Karten bestellen für die Heimspiele bei Arsenal. Und natürlich auch diverse Get-togethers werden geplant, um da ein bisschen die Harmonie und ein bisschen die Zusammenhalt wie bei Arsenal üblich auch bei den Spielen ein bisschen zu pflegen und zu hegen.
Ja, ich habe da so ein paar Bilder gesehen, auch von eurer letzten Jahresfahrt, glaube ich, gegen Stoke war das, meine ich.
Genau.
Macht ihr das jedes Jahr oder wie funktioniert das?
Genau, wir machen klassisch ein Jahr im Jahr, probieren wir über Arsenal direkt einen größeren Kontingent an Karten zu organisieren. In der Regel sind es zwischen 30 und 35 Karten, die wir da organisieren für unsere Mitglieder. Und dort organisieren wir eben halt die Karten, den Treffpunkt und alles und das Programm außenrum. Und die Anreise und das Hotel macht jeder individuell, so wie er Lust und Laune hat, weil der eine mag lieber ein Hostel, der andere mag lieber ein Fünf-Sterne-Hotel. Das soll jeder nach seiner Nase für sich selbst buchen.
Ja, das Fünf-Sterne-Hotel, das nehme ich dann nächstes Mal. Wie ist so ein bisschen, erzähl nochmal was von dir. Wir haben uns ja letztens auch gegen Tottenham erst getroffen. Du bist auch regelmäßig da und wie ist so dein Ablauf vorm Spiel? Das war ja letztens mal auch mal schon mal Thema. Viele interessiert das eben, was die Leute so vorm Spiel machen. Wo geht ihr immer hin? In welche Pubs?
Ja, mein klassisches Ding, ich bin einer, der immer morgen zum Spiel anreist. Ich bin keiner, der später Tag vorher anreist, nachts oder so. Ich habe das Glück, in der Nähe von Frankfurt Hahn zu wohnen. Da kann ich mit Ryanair morgens hinfliegen und dann halt am nächsten Morgen oder am nächsten Abend halt wieder zurück, je nachdem, welchen Flieger der günstigste ist. Mein Ablauf ist meistens so, dass wir uns irgendwie treffen mit den Jungs, die dort sind. Meistens sind immer 5 bis 8 Deutsche da. Dann connect man sich, wer da ist, dann macht man einen Treffpunkt aus. Wir gehen sehr gerne, gehen wir ins 12 Pins in Nähe der Finsbury, in Nähe im Finsbury Park. Scunners Pub ist natürlich auch ein Klassiker, der immer wieder genommen wird, wenn die Away Boys spielen. Und ansonsten ist die Reihenfolge halt, dass man uns trifft, geht gemütlich englisch frühstücken. Nach dem englischen Frühstücken sind meistens auch die ersten Pubs auf, trinkt 2, 3 Bier vom Spiel, geht zum Spiel und nach dem Spiel guckt man immer, dass man wieder einen Pub aufsucht mit diversen Hopfenschmoothies.
Okay, das klingt also eigentlich nach einem lohnenswerten und nach einer attraktiven Alternative, als regelmäßig vor dem Fernseher zu Hause zu sitzen. Christian, vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, wie man euch am besten kontaktieren kann oder erreichen kann, falls man jetzt Interesse bekommen hat.
Ja, gerne. Also, wir haben eine Homepage www.arsenalfc.de, arsenalfc.de oder einfach über Facebook Arsenal Germany. Da haben wir eine eigene Facebook-Gruppe, die auch regelmäßig mit neuen Beiträgen frequentiert wird. Dort kann man sich auch kurz anschreiben oder alternativ ganz klassisch E-Mail info@arsenalfc.de. Da ist ein Verteiler dahinter legt, da wird sofort drauf geantwortet von 1, 2, 3 Kollegen, die mit da den New Media Bereich da verantworten. Und da kriegt man ruckzuck auch den entsprechenden Kontakt.
Super, also wenn ihr in irgendeiner Form interessiert seid, kontaktiert doch Arsenal Germany mal auf den verschiedenen Wegen. Ich würde vorschlagen, wir kümmern uns ein wenig ums Sportliche, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten vorgesehen, mit Christian hier auch über das Zagreb-Spiel zu sprechen, vom letzten Dienstag. Vielleicht eine kurze Einschätzung. Wie hast du die Mannschaft so gesehen nach dem Westbrom-Spiel? War man ja auch so ein bisschen ja, kritisch, weil man nicht so gut vorm Tor war, auch insbesondere Kempel mit der hundertprozentigen Chance. Aber im Endeffekt hat man es doch dann eigentlich ganz gut gelöst am Dienstag.
Also ich war überrascht, dass wir A, so einen Zug zum Tor hinbekommen haben. B, war ich überrascht, dass wir mit Flamini einen Sechser ersetzen konnten und den Kockrolle da ein bisschen ersetzen konnte. So rum ist es richtig. Was ich aber auch erwähnen wollte, war, ist, dass Zagreb überragend schlecht war an diesem Tag. Also die hatten wirklich außer ein, zwei Spieler wirklich keine durchschnittliche Leistung geboten. Und das Endeffekt, dass wir 2-0 gewonnen haben, zeigt auch unsere Klasse, wenn wir die regelmäßig abrufen können, dann sind wir auch 5 € ins Phrasenschwein können wir jeden schlagen, aber das wissen wir ja. Wir wissen auch, wo unsere Defizite sind. Die hat Zagreb auch wieder gezeigt, wenn wir den schnellen Umschaltspiel nicht mitmachen und dann direkt gegenpressen, dann haben wir ruckzuck einen Konter gefangen. Das ist unsere Gefahr, weil unsere Sechserposition jetzt momentan, nachdem Kock verletzt ist, natürlich sehr, sehr langsam ist.
Ja, meinst du denn, Flamini wäre wirklich jemand jetzt auch für die weiteren Spiele? Also, oder, also ich meine, er war sicher, keine Frage, aber das war ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dem Gegner geschuldet.
Richtig, also für mich ist es doch spannend abzuwarten, was Arsenal aus dem Hut zaubert, weil für mich ist Arteta und Flamini auf Premier League Niveau nicht haltbar. Das heißt, wenn dort schnelle und starke Gegner kommen, werden wir oftens nach ans Hintertreffen geraten, was auch unsere Abwehr dann zu spüren bekommt. Und da sind wir wieder beim nächsten Thema. Wenn man Abwehr und die Defensive im Mittelfeld nicht zusammen koordiniert, dann werden wir nicht richtig den Schalter umlegen können und unseren Angriff quasi da als Entlastungsthemen nehmen. Das werden wir am Ende nicht umkehren können. Also aus meiner Sicht, wir brauchen eine Alternative, die Kock, der jetzt für 3 Monate ausfällt, natürlich jetzt uns reinholt und ersetzt. Ich kenne jetzt keinen, der es machen könnte. Auf der Bank wäre für mich Jack Wilshere ja einer, aber der ist ja auch verletzt, das ist das Thema. Rein vom Potenzial her, vielleicht haben wir ja einen aus der A-Jugend oder aus der Youth-Abteilung, der das machen könnte, weil von der Geschwindigkeit her braucht man dort einen dynamischen Mann und der auch viel abgrätscht, abräumt und diese Richtung macht.
Das Problem bei Flamini ist ja auch so ein bisschen immer, dass er aber wirklich mal ein gutes Spiel macht oder vielleicht auch zwei, aber gerade 4, 5, 6 Spiele hintereinander es eigentlich körperlich auch vom Alter nicht mehr schafft. Das heißt, es kann im Endeffekt keine Dauerlösung sein. Und ja, ich meine, er hatte im September dieses Tottenham-Spiel, da war er auch wirklich gut. Also er hat immer wieder so ein, zwei gute Partien drin, aber wir müssen uns ja auch jetzt, glaube ich, keine Illusion machen, die Gefahr, dass sich Flamini irgendwie Anfang Dezember oder Mitte Dezember verletzen wird, weil er jetzt ein paar Spiele mehr macht, ist relativ groß. Also es kann keine Dauerlösung sein. Deswegen heißt es eigentlich im Januar, wenn möglich, auf dem Transferfenster nochmal nachlegen.
Genau.
Ja, was aber durchaus wirklich wieder mal sehr positiv war, waren unsere beiden Magier da vorne mit Özil und Sanchez. Die waren ja wirklich richtig gut aufgelegt.
Richtig, also wenn die beiden losgelassen werden, die auch die entsprechenden Unterstützung aus der Defensive haben, dass sie sich hinten raus nicht keine Gedanken machen zu müssen, irgendwelche Defensivarbeiten zu machen, dann haben wir auch einen Sturm, der auch mit Bayern mithalten kann. Problem ist, oder mit Barca, Problem ist aber wirklich, dass wir am Ende unsere Problemstelle haben, eine Defensive. Das haben viele in der Premier League. Das muss man, aber wenn man sich mal die ganzen Teams anschaut, haben ziemlich viele, viele Tore schon bekommen. Das liegt aber auch an der Tatsache, dass in England, glaube ich, mehr die offensive Schule momentan eingeführt wird und da alles nach vorne rennt oder aber hinten drin die Abwehrarbeiten vergisst zu machen. Und meine Meinung ist, dass man zwar im Angriff Spiele gewinnt, aber mit Abwehr die Meisterschaft.
Ja, das stimmt wohl.
Das wäre schon wieder was fürs Rasenschwein eigentlich. Mal ganz generell, wie stehst du denn eigentlich zu Mesut Özil? Jetzt diese Saison ja deutlich besser und auch derjenige Spieler eigentlich, der häufiger den Unterschied gemacht hat, nicht nur durch die Vorlagen, sondern auch durch das ein oder andere Tor. Wie siehst du seine Entwicklung so der letzten 6 Monate?
Meso, ich war schon immer Meso für insofern auch, wo er schon bei Real gespielt hatte, vorher bei den deutschen Vereinen, weil er technisch so stark ist, dass man immer was erwarten kann. Ein Wonderball, dass da was Kreatives gestaltet wird. Wo ich am Anfang immer Probleme, was heißt Probleme hatte, wo ich mich aber daran gewöhnt habe, war, er wirkt halt nicht so spritzig, er wirkt ein bisschen lethargisch. Das ist aber sein Naturell. Das hat man jetzt eingesehen. Mir ist er so lieber, er ist authentisch, er macht sein Ding, er braucht auch keine Jubelstimme zu machen, er macht sein M für die Mandy als Jubel, das langt und das passt für mich. Also ich bin weiterhin ein Özil-Freund und Fan und ich verteidige auch oft in den deutschen Medien, dort wird er immer zerrobt, dass er nur wichtige Spiele gewinnt, das ist alles Bullshit auf Deutsch gesagt. Aus meiner Sicht ist er der kreative Spieler der Premier League. Das sieht man auch an seinen Statistiken, wenn man die rausholt. Und wenn man die Statistiken auch mal prüft, erkennt man schnell, dass er auch sau viel Kilometer frisst während den Spielen. Das sind 12, 13 Kilometer im Schnitt wahrscheinlich die Regel.
Ja, also das mit den Statistiken, das können wir auch hier nur untermauern. Also
Wir haben die natürlich rausgesucht vorher.
selbstverständlich, er hat eine Passgenauigkeit von 88%. Bisher hat er 11 Torvorbereitungen schon in dieser Saison. Also wenn er so weitermacht, könnte er auch den Rekord von Thierry Henry einstellen, der irgendwo im 20er-Bereich liegt, ne?
Ja, Anfang 20, ja.
Und er hat wohl auch die meisten Chancen in der Premier League so kreiert, mit 56, wenn ich das jetzt hier richtig sehe aus der Statistik. Also er ist schon ganz oben in den Topscorer-Listen enthalten. Also ich finde auch jetzt, nachdem er die Sache da mit Mendy wieder geklärt hat, ist er einfach lockerer geworden, ne?
Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber man kann es meinen, dass das familiäre Umfeld bei ihm jetzt auch passt und damit er wieder neue Motivation und neue Kraft und neuen Willen schöpft. Man sollte auch noch überlegen, wenn wir wirklich noch einen World-Class-Striker vorne drin hätten, der diese Dinge noch reinmachen würde, regelmäßig, dann wäre diese Quote wahrscheinlich auch nochmal um Faktor X zu erhöhen.
Ja gut, Benzema ist ja jetzt verbrannt, ne? Den können wir nicht mehr nehmen.
Na gut, ja. Der hat andere Geschäfte am Laufen,
Ja,
richtig.
genau. Okay, Sturm hatten wir die beiden Topspieler schon mal abgearbeitet. Wir haben dann natürlich auch noch den absoluten Klassiker mit Joe Campbell vorne gehabt. Andererseits wirklich ein gutes Spiel von ihm. Also hätte ich gar nicht ge gedacht nach dem Westbrom-Ding, da hätte ich ihn ja schon fast selber gerne begraben. Aber es war, viele sagen sogar, das beste Arsenal-Spiel, was er je gemacht hat.
Ja gut, bei drei Spielen, die er wahrscheinlich für Arsenal gemacht hat, ist die Möglichkeit, ein gutes Spiel zu machen, vorhanden. Ich sehe ihn ein bisschen kritischer wie die meisten, weil er A, ein Typ ist A, wie Podolski, der nach vorne arbeitet, wenig nach hinten, der ein ewiges Talent ist und da habe ich meine Probleme. Der ist jetzt schon gefühlt sechs Mal ausgeliehen gewesen. Aber kann sich nicht mehr durchsetzen, dass er mal die PS auf die Straße bringt, um dort uns auch weiterzuhelfen in Form, okay, den können wir mal drei, vier Spiele in Folge einsetzen, wir wissen, dass da was kommt. Und diese Entwicklung habe ich bei ihm noch nicht gesehen.
Ja, ich denke auch, es ist eine schwere Sache. Bei ihm wird man Konstanz, glaube ich, auch nicht in der nächsten Zeit erwarten können. Aber ja, Mangel an Alternativen ist momentan eben das Stichwort, ne?
Richtig, also. Ich sage lieber einen schlechten Campbell als einen verletzten Alheda in der Linie da zu haben.
Das Problem bei Campbell ist ja auch ein bisschen, ich hätte das an anderer Stelle auch schon häufiger gesagt, wenn du halt keine Spiele machst regelmäßig, dann ist es natürlich auch schwierig. Du kommst dann halt für 10 oder 15 Minuten mal aufs Feld. Da darf man einfach auch nicht zu viel erwarten. Und ich finde, dann finde ich die, klar, die generelle Kritik, die stimmt natürlich, dass es sehr lange gedauert hat, bis er sich überhaupt mal durchgesetzt hat und auch die Leihgeschäfte nicht wirklich eine Verbesserung gebracht haben. Aber man kann ihm jetzt wenig vorwerfen, dass er nicht im Rhythmus ist, wenn er nur 10 bis 15 Minuten spielt und dann auch nur in ausgewählten Spielen, wenn halt alle anderen verletzt gerade sind. Das ist halt auch schwierig. Und im Endeffekt schreit die Situation ja nach einer erneuten Leihe im Winter, wenn alle anderen wieder zurück sind. Aber ich glaube, das hilft ihm und auch dem Verein nicht wirklich. Also man müsste mal gucken, wie es bis Januar weitergeht, ob man da nicht dann vielleicht einfach mal den Strich zieht und sagt, okay, das hat nicht funktioniert.
Das sehe ich aber ähnlich. Wir sollten uns die Entwicklung von Campbell auch nicht blockieren, weil wenn die ganzen Spieler zurückkommen, die wir dann noch verletzt auf der Massagebank rumliegen haben, dann wird er in den nächsten Wochen nach Januar, Februar nicht so oft spielen und danach tut man auch ihm keinen Gefallen. Also da sollte man auch fair sein, sagt man, hier Joel, du hast probiert, hat nicht gelangt, alles Gute. Und wenn er sich ja weiterentwickelt und kann man ja weiter im Fokus haben, dann kauft man ihn halt irgendwann mal wieder zurück. Dann investiert man wieder 2, 3 Millionen mehr halt, ist halt so, aber so kommen wir auch nicht weiter mit ihm.
Genau, ja, Sieg gegen Zagreb jetzt. Das heißt, wir haben unser in Anführungsstrichen verdientes Endspiel. Man kann lange darüber diskutieren, ob es überhaupt sein darf, Schrägstrich sein muss, dass wir am letzten Spieltag in Piräus mit 2 Toren Unterschied oder 3-2 und mit einem Tor dann jeweils höher gewinnen müssen bei der Gruppe. Eigentlich ist es sehr, sehr traurig, dass wir in Piräus jetzt dieses Endspiel haben, weil das hätte man eigentlich von unserer Qualität früher eintüten müssen. Nichtsdestotrotz, wir haben unser Endspiel in 2 Wochen. Ja, wie siehst du unsere Chancen? Wir haben gerade noch mal nachgeguckt, wir haben die letzten 3 Spiele in Piräus verloren.
Habe ich auch geguckt, genau das habe ich auch mal nachgeguckt, aber nicht wegen dem Interview heute, sondern ich wollte mal wissen, ob A, wir schon gegen die gespielt haben und wie die Ergebnisse waren. Ich glaube selbst, es ist eine schwierige Situation für Arsenal. Ich glaube, dort bei den Griechen mit dem Publikum im Rücken zu spielen. Trotzdem glaube ich, wenn man konzentriert an diese Geschichte rangeht, wird man auch die Torchancen sich erarbeiten und dann muss man diese auch nutzen. Zwei Tore aufzuholen, ist machbar. Mir wird auch ein 3-2 lang, also sind wir auch weiter. Also von daher können wir ruhig 5 Tore fallen, nur in die richtige Reihenfolge, das ist alles in Ordnung. Aber wird schwer.
Ich habe mal auch, ich sehe das genauso, aber ich habe auch mal überlegt, von der Seite Piräus ist es auch nicht so der einfache Gang, nachdem man jetzt in München so abgewatscht worden ist und eigentlich immer so mehr auf dieser sicheren Seite war, jetzt doch noch mal ja, eine Niederlage mit 2 Toren Unterschied vermeiden zu müssen, ist vielleicht so psychologisch auch nicht immer das Einfachste.
Ja, wir wissen, wie es laufen kann. Machen wir ein frühes Tor, wissen Sie ganz genau, wenn Sie jetzt weiterhin nicht aufpassen oder mitspielen, noch ein Tor kann das ausbedeuten. Alles drum ist, wenn wir offen spielen und geben Vollgas. Ein 1-0 von Piräus macht uns auch nichts weiter aus, müssen wir trotzdem noch 2 Tore schießen. Also dann drei Tore, als dass wir 2 Tore Vorsprung haben. Von daher wird ein schönes Spiel. Wenn wir noch ein paar frische Männer an Bord haben, bin ich positiv. Hingegen, wenn wir es nicht schaffen sollten, ist es halt blöd, dann sind wir in der Euroleague dabei. Das würde ich lieber vermeiden wollen, komplett. Aber es ist halt so, wie es ist.
Ja, ihr sprichst gerade an, vielleicht Verletzte zurück. Welcutt ist ja so eine Option, die bis Zagreb wieder passen könnte. Für mich auch so ein Spieler, der auch in so ein Spiel passen könnte.
Richtig, die Schnelligkeit, wenn man von den Außen schnell hinter die Abwehr reinkommt, eher noch mit das Tempo mitmachen kann, ist es gut. Müssen abwarten, wie die Griechen spielen. Griechen können ja auch von ihrer Taktik komplett auf Defensive stellen, einfach 2 Viererreihen plus einen Stürmer oder sogar 5er-Reihe hinten. Da müssen wir auch kreativ werden, um die Lücke zu finden. Bleibt ein spannendes Unterfangen. Ich denke, Asien muss ja auch mal genau gucken, was die Griechen da zaubern.
Ist so ein bisschen vergleichbar mit der Situation, die wir hatten und dem Auswärtsspiel in Monaco im Achtelfinale, als wir das Hinspiel relativ deutlich verdaddelt haben. Da sind wir eigentlich ganz gut mit umgegangen, wenn man quasi sonst sozusagen dann komplett abschreibt und sagt, okay, gut, die Chancen stehen jetzt nicht so gut, waren wir eigentlich bisher am stärksten und wenn es darum ging, nur noch irgendwas nach Hause zu bringen, dann haben wir meistens noch den ersten Platz in der Gruppe verdaddelt, dann im letzten Gruppenspiel. Von daher, ich würde eher sagen, die Ausgangssituation kommt uns ein bisschen zugute, aber wir wissen ja alle, glaube ich, dass es genug Gelegenheiten gibt, wo wir auch solche Situationen regelmäßig in Sand gesetzt haben. Wie gesagt,
Richtig.
ich find's schade, dass wir jetzt, also ich finde es erstmal gut und wir können uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt in diese Situation noch gekommen sind. Ich bin da ganz bei dir, Christian. Europa League halte ich auch für eine absolute Zeitverschwendung, sowohl weil es finanziell da nicht viel zu holen gibt, als auch die langen Reisen und der späte Anstoßtermin Donnerstagabends dann mit dem sehr schnellen Aufeinanderreihen des Ligaspielbetriebs. Ich glaube, das würde uns mehr schaden. Gut, aber heißt im Konsequenz eben, dass wir dann 3-1, 2-0, 3-2, 4-3 oder 5-4 eben in Piräus gewinnen müssen. Das sollte möglich sein, ne?
Ja,
Ja.
das werden klassische Ergebnisse, die man da vortragen kann, auf jeden Fall.
8-0.
Super, okay. Dann hätten wir das Zagreb-Spiel, denke ich, auch ganz gut im Kasten gehabt. Dann würde ich sagen, danken wir dir erstmal, dass du heute hier uns zur Verfügung gestanden hast. Unser erster Podcast, ja, Zuschaltgast war es
Genau,
quasi.
wir würden uns natürlich freuen, wenn du regelmäßiger oder in naher Zukunft wieder nochmal dabei bist, auf alle Fälle.
Ja, gerne.
Einfach auf einen kurzen Weg. An die Nummern habt ihr ja von mir anrufen oder eine Nachricht schicken. Das sollte man in 20 Minuten, 10 Minuten oder was das dauert. Das hat 15 Minuten, glaube ich, gedauert. Alles gut. Macht ja auch Spaß. Ist ja ein toller Verein. Und
Der tollste Verein, den es gibt, natürlich.
selbstverständlich.
daher, Absaas.
Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, dir ein schönes Wochenende und auf 3 Punkte in Norwich.
So sieht's aus.
So, vielen Dank nochmal an Christian, der sich an diesem Freitagnachmittag die Zeit für uns genommen hat. Und ja, sowas werden wir in den nächsten Ausgaben häufiger mal einsetzen, dass wir uns einen Gast hinzuziehen, mit dem wir über die aktuelle Entwicklung bei Arsenal sprechen wollen. Von daher, ja, rein theoretisch, wer Interesse hat und meint, er könnte mit uns ein wenig über Arsenal fachsimpeln, kann sich gerne bei uns auch mal melden und ja, wir würden uns dann zurückmelden und würden uns natürlich über jeden freuen, der mit uns über Arsenal diskutieren möchte. Das wird also, oder hoffen wir zumindest, so ist es geplant, ein ja, ein dauerhafter Teil unseres Podcasts werden, um das Ganze ein wenig aufzulockern.
Wir nehmen aber nur Bargeld an, also keine Schecks per Post schicken oder so, das ist nicht mehr so zeitgemäß.
Genau, das Ganze läuft natürlich so, dass wir euch erst 10 Euro geben und ihr dann 6,7 Millionen an uns zurücküberweist, um dabei sein zu müssen.
Ja, plus ein Pfund natürlich.
Genau, ja, sonst geht das natürlich überhaupt nicht. Okay, also das war sozusagen unser erster Gast beim German Gunners Podcast und Christian und ich werden jetzt noch ein wenig auf die Konsequenzen der Verletzung von Coquelin blicken und dann natürlich noch einen kleinen Ausblick auch auf das Spiel gegen Norwich geben. Ja, also aktueller Stand ist bei der Verletzung von Coquelin 2 bis 3 Monate Ausfall. Trifft uns natürlich ungemein hart. Wir haben ein paar Werte rausgesucht, die noch zwar ein bisschen älter sind von Mitte November. Also ich glaube, das West Brom-Spiel ist noch nicht eingegliedert in die Werte, wenngleich so viel gab es da ja auch nicht zum Addieren. Coquelin hat eine Passgenauigkeit von 91%, hat schon 31 Pässe abgefangen, 31 Tackles gewonnen und insgesamt eine Zweikampfquote von 63% gewonnener Zweikämpfe. Die Zahlen unterstreichen also nochmal, dass der Ausfall natürlich besonders schwer wiegt, auch vor dem Hintergrund, dass wir eben keinen adäquaten Ersatz derzeit auf der Sechserposition haben. Was mich Christian zu der Frage bringt, wer kann ihn ersetzen? Im Endeffekt gibt es ja drei Möglichkeiten: Callum Chambers, Flamini oder Ramsey. Wen würdest du präferieren?
Ja, das ist eine nicht so einfache Frage, obwohl es nur drei Kandidaten gibt aufgrund der Verletztenliste. Flamini ist für mich natürlich derjenige, der erstmal die augenscheinlich erste Wahl ist, weil Chambers aus diversen Gründen, auf die wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, vielleicht nicht ganz optimal ist für die Position. Und Ramsey, ja, ist er potenziell jemand, der da spielen kann? Da hatten wir auch eine Frage zu von dem Ayusha, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, der eben auch einmal die Frage dahingehend stellt, ob Ramsey jetzt für diese zentrale Mittelfeldposition geeignet ist. Nach meiner Meinung nach wäre er sicherlich einer, der das umsetzen kann von den Attributen, die er aus seinem Spielverständnis mitbringt. Also er ist technisch gut. Er kann sich auch in kurzen, schnellen Bewegungen dem Spiel auch auf der Position ganz gut anpassen. Das ist eben auch so ein Hauptpunkt, den ich auch schon mal im Blog, glaube ich, auch schon mal geschrieben hatte. Die Position, die defensives Mittelfeld, der fordert nicht nur diese Zerstörereigenschaft, die man vielleicht immer mal so augenscheinlich damit in Verbindung bringt, sondern auch ein bisschen mehr. Also Coquelin hat das in den letzten Jahren auch gezeigt, dieses schnell umschalten auf teilweise eben auch schnelle Situationen des Gegners reagieren können, geringen Wendekreis haben, dabei passsicher sein, auch Lücken sehen. Das sind alles so Eigenschaften, die muss man mitbringen. Und die hätte Ramsey auf jeden Fall. Das heißt, man könnte ihn da spielen. Aber Chambers zum Beispiel, meiner Meinung nach, hat es nicht. Flamini hat es mehr, aber auch nicht auf einem hohen Level. Da müssen wir uns nichts vormachen. Gegen Zagreb, wie wir es ja auch gerade schon gesagt haben, das war okay, aber eben auch mehr eben dem jeweiligen Gegner geschuldet.
Der Nachteil bei Ramsey ist natürlich, oder der Vorteil, fangen wir mal so an, bei Ramsey ist natürlich, dass er wieder von der rechten Seite rüber in die Mitte kommt, was ihm, glaube ich, insgesamt ein wenig mehr liegt. Im Vergleich zu Conklin ist es bei Ramsey aber natürlich so, dass seine Ausrichtung, seine Denkweise deutlich offensiver ist. Also man würde natürlich etwas von defensiver Stabilität, glaube ich, wegnehmen, wenn man Ramsey auf die Sechserposition neben Cazorla bringt. Das klingt jetzt von der Kombination Cazorla-Ramsey schon sehr offensiv eigentlich. Das heißt, diese Kombination kann aus meiner Sicht nur dann funktionieren, wenn man Ramsey sagt, okay, gut, es ist jetzt nicht deine zentrale Aufgabe, Tore vorzubereiten und Tore zu schießen, sondern die Aufgabe wird erstmal sein, möglichst versuchen, gegnerische Angriffe zu unterbinden und dann eben durch kluges Passspiel und auch den Blick für den freien Mitspieler dafür zu sorgen, dass die Angriffe wieder starten. Aber von der Denke her ist Ramsey ja eher auch einer oder zumindest deutlich offensiver als Coquelin. Das heißt, entweder Cazorla beschränkt sich ausschließlich auf die Defensive oder wir haben eben wieder oder die Gefahr, die besteht, dass wir zu offen dann agieren, weil wir zu viel in die Offensive legen.
Ja, diese Kombination Ramsey, Cazorla wäre ja, sie sind ja von der Anlage beide irgendwie gleich. Also sie denken ja eher offensiv, was du schon gesagt hast, und auch auf die Torvorbereitung gerichtet. Und es fehlt dann eben dieser Gegenpart in der Geschichte. Und zudem ist eben die Frage, will man Ramsey in diese Position ziehen oder will man vielleicht gucken, dass man vorne dadurch beispielsweise einen Spieler wie Campbell wieder in Anführungsstrichen aus der ersten Elf kriegt, indem man da irgendwie umstellt. Also es gibt viele Optionen, die man da ziehen kann. Man könnte natürlich auch sagen, ich hau Cazorla wieder auf die Außenbahn, nehme Flamini-Ramsey die Kombination. Also es ist viel Spiel und das macht es gerade auch so gefährlich, weil das Gute und das Sichere war ja die Kombination Coquelin Cazorla, die war ja eingespielt, die hat funktioniert, die hat geklickt, die wussten genau, wie die Aufgabenverteilung ist, das war völlig klar, da gab es auch keine zwei Meinungen und das hat einen ja stark gemacht und das hat so einen guten defensiven Block gebildet, der vieles absorbieren konnte. Das gilt jetzt eben irgendwie ja neu zu kreieren, zumindest für die Übergangszeit, bis Coquelin wieder da ist oder bis man vielleicht einen zusätzlichen Spieler auf der Position verpflichtet, der genau das sofort bieten kann, ne?
Das Interessante oder eine Ergänzung noch, Flamini ist jetzt sozusagen ein bisschen der neue große Hoffnungsträger, das fand ich ganz interessant, weil er eigentlich jemand ist, der im Sommer abgegeben werden sollte oder wo es zumindest immer wieder Gerüchte und Spekulationen gab, dass er den Verein verlässt. Er hat auch nur noch diese Saison einen laufenden Vertrag und es scheint ja doch ziemlich unwahrscheinlich, dass er nochmal eine Vertragsverlängerung bekommt, wenn nicht gar ausgeschlossen. Gleiches geht wohl auch für Arteta, also das sind sozusagen dann jetzt mit auslaufenden Verträgen versehen. Jetzt ist Flamini aber sozusagen unser großer Hoffnungsträger, dass er uns über diese Periode, wo Coquelin eben verletzt ist, dann bringt. Ich bin skeptisch in dem Sinne, weil es auch sehr viele Spiele jetzt kommen, bis Coquelin wieder zurück sein wird, ob Flamini das in dem Sinne durchsteht, sowohl körperlich eben, weil er da doch auch wieder verletzungsanfällig ist, aber auch, ob er eben die Qualität hat, auf dem Niveau nochmal zwei, drei Spiele pro Woche zu machen. Deswegen bin ich gespannt, ob er das in irgendeiner Form hinkriegt. Die Vorzeichen sind jetzt aber nicht so, dass ich das als optimale Lösung bezeichnen würde.
Nee, ich denke auch nicht. Deshalb haben ja auch viele die Option Chambers eben ins Spiel gebracht, ob man ihn dort spielen lassen könnte. Und da bin ich, glaube ich, auch ja auf der Meinung der meisten, dass das nicht die optimale Position für Callum Chambers ist. Er hat da zuvor, glaube ich, wenn ich es genau in Erinnerung habe, nur einmal gespielt. Das war dann dieses
Southampton Chesney
Zigarettenspiel. Genau, ja, da war er ja völlig überfordert. Und gegen Zagreb ist er ja jetzt auch am Ende reingekommen, hat die Position bekleidet. Muss man fairerweise sagen, jetzt nicht für eine lange Zeit, aber man hat gleich nicht oder gleich sehen können, dass einen das nicht überzeugt. Also dieses, was wir gerade schon gesagt haben, diese Wendigkeit, diese Attribute, die man auf der Position braucht, die hat er irgendwie nicht. Also er ist eben einer, der weiter hinten in der Defensive sicherlich gut eingesetzt werden kann und da auch ein gutes Backup ist, aber nicht auf dieser defensiven Mittelfeldposition. Genauso wenig, wie ich da einen Gabriel oder einen Monreal hinsetzen würde, abgesehen davon, dass Monreal da absolut verschenkt wäre zu der Außenverteidigerposition, die er gerade bekleidet. Aber auch Gabriel wäre da meiner Meinung nach keiner, der da spielen kann, weil auf ihn genau das gleiche wie auf Chambers zutreffen dürfte. Von daher ist eben die Frage jetzt, wie reagieren wir da drauf? Müssen wir darauf reagieren? Machen wir wieder eine interne Lösung? Was passiert? Also da habe ich das Zitat von Arsene Wenger vom Donnerstag rausgesucht, der grob übersetzt gesagt hat, dass wir uns in einer Position befinden, wo wir was machen wollen. Ja, das ist ja wieder ein Satz, der kann ja alles und nichts bedeuten. Also morgen kommt der Weihnachtsmann und übermorgen der Osterhase, wäre genauso zielführend.
Gut wäre, wenn er noch gesagt hätte, ja, day and night, 24/7 sind wir dabei, schon ja, jetzt.
Das gebe ich dir recht, komplett war der Dreiklang nicht, aber Quality Player und When I Find Him hat er durchaus fallen lassen. Also wir bewegen uns wieder in altbekannten Worthülsen, die sicherlich wieder in der der Intensität auch erhöht werden, je näher wir an den 1. Januar kommen. Nur, was meinst du, ist es realistisch, dass wir tatsächlich einen defensiven Mittelfeldspieler kaufen?
Wenn wir Top-Top-Quality finden, natürlich. Ja, wir müssen was machen. Also ich, wenn die Verletzung von Kongna überhaupt für irgendwas gut sein sollte, dann eben hoffentlich nochmal dafür, dass jetzt jeder gesehen hat, dass wir auf dieser Position nicht gut besetzt sind in der Tiefe. Es ist ja auch nicht gesagt, dass Kongler nochmal ausfällt. Und wenn es nur mit so einem kleinen Wehwehchen ist. Und man hat auch keine Ahnung, wie Jack Wilshere nach der längeren Verletzungspause wieder zurückkommt. Also da muss was gemacht werden, auch im Hinblick meinetwegen schon auf die kommenden Saison, weil man ja weiß, dass Arteta und Flamini dann auch nicht mehr da sein werden. Und so ähnlich hat Wenger ja auch in den Januar-Transferfenstern gehandelt, als er zum Beispiel Monreal geholt hat, als er auch Gabriel geholt hat. Auch das waren ja alles Wintertransfers, wenn ich richtig das in Erinnerung habe. Auch ja. In der Perspektive schon darauf hinzusehen, gut, wir sind auf der Innenverteidigerposition ein wenig dünn besetzt, dann holen wir uns halt jemanden. Und Wenger sagt selbst immer, dass das Januar-Transferfenster nicht ideal ist. Das stimmt natürlich, weil viele Vereine ihre besten Spieler nicht abgeben wollen, weil sie dann selbst nochmal Ersatz suchen müssen. Hinzu kommt, dass eben viele Spieler im Europapokal auch nicht spielberechtigt sind, weil sie bereits bei ihrem früheren Team dann gespielt haben. Aber das sind alles so Sachen, wo ich sage, okay, das ist vermeidbar oder das ist nicht vermeidbar, das ist zu ignorieren, weil wir da ein größeres Problem haben und das ob ein Problem dann in dem Sinne nur kleiner ist, wenn er halt dann nicht in der Europa League oder Champions League spielen könnte für uns. Und ich glaube, das sind auch so Sachen, die man mit dem ein oder anderen Millionchen mehr an Geld eventuell ausgleichen könnte. Ja, also es, aus meiner Sicht muss jetzt noch mehr passieren, als nicht eh hätte schon passieren müssen. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn Wenger sich nicht möglichst schnell um eine Verpflichtung kümmern würde und müsste, und aus meiner Sicht müsste es bereits auch Anfang Januar passieren, wenn das Transferfenster öffnet, weil es bringt jetzt nichts, den kompletten Januar zu suchen. Es muss relativ schnell Ersatz geschafft werden oder Ergänzung, weil die FA Cup-Spiele auch kommen und im Januar gibt es auch nochmal eine englische Woche in der Liga mit dem Spieltag unter der Woche in Liverpool. Da sind also relativ viele Spiele nochmal und da muss also relativ schnell gehandelt werden.
Ja, ich denke auch. Also man muss jetzt schon anfangen, die Verknüpfungen herzustellen zu Spielern, die verfügbar sind, realistisch verfügbar sind. Da gebe ich dir recht, bis Ende Januar warten macht keinen Sinn. Dann sind wir schon fast wieder am Ende dieser prognostizierten 2 bis 3 Monate für Coquelin. Und dann heißt es dann wieder, ah ja, wir warten, wie ein Neuzugang wirkt da dann. Also das ist sicherlich nicht zielführend, auch mit Blick auf die kommende Saison nicht. Da gebe ich dir absolut recht. Da sind natürlich die üblichen Verdächtigen auch wieder gleich in den Gazetten rumgeschwirrt. Das sind dann Namen wieder wie Bender, Carvalho, Krychowiak. Ja, da muss man gucken. Also ich denke auch, es muss möglich sein für einen Verein unseres Kalibers im Januar einen Spieler auf einer defensiven Mittelfeldposition auch zu verpflichten. Und da sollte man besser schnell als später handeln, um dann nicht wirklich Anfang des Jahres einiges wegzuschmeißen, was man vielleicht von der Position sich gut her bis dahin erarbeitet hat.
Ja, aber es ist natürlich auch so, dass der Kreis derjenigen Spieler, die wir uns holen können, beziehungsweise die zur Arsenal wollen, auch begrenzt sind. In dem Sinne, es ist jetzt also nicht, dass man irgendwie auf den Basar gehen kann und man hat 20 Spieler zur Auswahl, sondern die Anzahl an Spielern ist schon begrenzt, weil wir ja genau jemanden für die defensive Sechserposition suchen und die gibt es jetzt auch nicht gute Spieler wie Sand am Meer. Also man wird vielleicht so 4, 5 Namen in der engeren Verlosung haben, aber das heißt ja auch nicht, dass in irgendeiner Form die jeweiligen Spieler abzugeben sind. Ne? Carvalho weiß ich gar nicht, ob der nicht oder ob Sporting sagt, nö, ist nicht, geben wir nicht ab.
Ja gut, aber mal realistischerweise, bei Carvalho jetzt, um das Beispiel mal zu belassen, der, ich weiß gar nicht, wie oft er schon über die Pressen hat mitteilen lassen, dass er gerne mal in der Premier League spielen will und Arsenal seine bevorzugte Station ist. Also daran kann es nicht scheitern. Und das ist immer klar, man kann das immer sagen, aber da muss man einfach eben mal ein paar Millionen mehr drauflegen. Das ist Sporting Lissabon. Also das ist jetzt nicht Real Madrid oder Barcelona. Und das sind immer so Sachen, die kann jemand nicht nachvollziehen. Ne? Aber ich gebe dir recht, wir machen uns es eben immer selber schwer. Wir bringen uns A in den Januar und dann B in den Zugzwang, dass wir müssen, weil wir auf einmal gemerkt haben, oh, der Kader ist ja doch zu klein oder ups, wir haben uns doch Verletzte. Ne? Also sowas, was eben keiner vorher irgendwie hätte voraussehen können.
Ja, genau. Also ich meine, wir stehen jetzt vor einem hoffentlich umtriebigen Januar-Transferfenster, wenn man jetzt so die generelle Perspektive sieht, wird es, glaube ich, eher ruhig sein, weil ich nicht den Eindruck habe, dass irgendwie viel gekauft wird, obwohl viel Geld natürlich nochmal da sein wird, auch in der Premier League. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viele hochkarätige Wechsel geben wird, was es natürlich im Endeffekt vielleicht leichter machen könnte für uns, weil die Konkurrenz nicht ganz so groß ist wie im Sommer, die jetzt dringend sucht. Aber jeder weiß natürlich auch, dass wir dringend suchen, und das könnte natürlich dann eben auch nochmal den Preis nach oben treiben. Und dann stellt sich wieder die Frage, ist Wenger bereit, die zusätzlichen 5 oder 10 Millionen Pfund dann nochmal draufzulegen? Von daher, ja, wird es sicherlich spannend.
Ja, ich denke auch. Also nach einem Schnäppchen ist er ja immer auf der Suche, insbesondere heute am Black Friday. Aber ja, verpflichten kann er heute leider auch keinen, sonst wäre er wahrscheinlich die ganze Zeit online und würde immer auf den Kaufen-Button klicken. So, das würde ich sagen, ist es dann auch zu der Verletzung von Coquelin. Und wollen wir nochmal natürlich einen Ausblick auf das Spiel gegen Norwich City wenden. Die Canaries sind Gastgeber am Sonntag um 16:45 deutscher Zeit. Aufgrund der Clubmania natürlich nicht auf Sky, aber das wollen wir nur einfach so nebenbei nochmal fallen lassen. Ja, Norwich City. Felix, was sagst du? Du hattest im letzten Podcast gesagt, eigentlich ein easy run für uns. Da war West Brom auch schon mit drin. So richtig hat es bis jetzt nicht geklappt.
Nö, aber ich spiele ja auch nicht. Von daher, von der Ausgangslage und der Tabellenposition ist das jetzt der easy run mit Norwich, Sunderland und Aston Villa an den nächsten drei Ligaspieltagen. Wenngleich ich im Vorfeld noch mal ein bisschen geguckt habe, wie Norwich so abgeschnitten hat derzeit in der bisherigen Saison. Die stehen zwar mit 12 Punkten nur auf Platz 16, da könnte man jetzt sagen, okay, gut, klingt eigentlich nach einem Pflichtsieg in der Fremde. Haben auch nur einen Sieg aus den letzten 8 Spielen geholt. Das war ein 1-0 Heimsieg gegen Swansea. Und wenn man die derzeitige Form von Swansea und auch die Diskussion um Gary Monk da als Trainer sich anguckt, weiß man, dass die auch nicht unbedingt die Mannschaft ist mit dem meisten Selbstvertrauen. Und hinzu kommt dann noch, dass mit Ausnahme eigentlich des 2-6 gegen Newcastle Norwich immer nur knapp verloren hat gegen die Spitzenteams. 0-1 bei Chelsea, 1-2 gegen Man City. Es ist also ein eher... ja, schwierig zu bespielen, der Gegner, unangenehm, die viel laufen, die auch vom Trainer Alex Neil so ein bisschen die Philosophie vermittelt bekommen, dass es jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, dass man spielerisch schön 90 Minuten dem Publikum irgendwas präsentiert, sondern dass es vor allen Dingen um Einsatz, um Laufbereitschaft, um Kampf geht und dass die eben darüber kommen und dann möglichst versuchen, darüber die Punkte zu holen. Ich würde also sagen, das wird im Endeffekt erstmal ein Spiel, wo man nur sehr stark darauf hoffen kann, dass wir 1-0 in Führung gehen. Wenngleich das auch gegen West Brom jetzt keine Garantie dafür war, aber ich glaube, das würde sehr vieles sehr viel einfacher machen, weil meiner Ansicht nach würde es so sein, falls Norwich in Führung gehen sollte, werden sie sich dann doch hinten reinstellen und mit Mann und Maus verteidigen, und das könnte unangenehm werden. Also von der Tabellenposition würde man sagen, klarer Pflichtsieg. Halte ich aber für die aus meiner Sicht auch schwierigere Aufgabe als das Spiel bei West Brom.
Ja, vor allen Dingen die Tabellensituation ist natürlich sowas, was hast du jetzt auch gerade schon angesprochen. Wir haben Parallelspiele des Tabellenführers Leicester City, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, gegen United. Da erwarte ich nicht, dass United da gewinnt. Auch wenn es dann das letzte Tor von Jamie Vardy ist, irgendwie in seiner.
Aber Leicester hat bisher gegen die Top 9 der vergangenen Saison noch kein Spiel gewonnen, ne? Also.
Ja, gut, sie haben erst ein Spiel verloren. Das war gegen uns völlig zu Recht, aber die sind natürlich momentan auf dem Lauf, und Jamie Vardy natürlich auch sensationell momentan, auch wenn es meiner Meinung nach ein One-Hit-Wonder bleiben wird. Aber zudem haben wir noch Tottenham Chelsea. Haben wir auch noch dabei, also in der Verlosung. Ich weiß es aus dem Kopf gar nicht, gegen wen City spielt.
Die spielen gegen Southampton.
Auswärts, oder?
Nee, müsste zu Hause sein.
Ah, ist aber auch eine schwere Kiste.
Also ja, wobei aber Southampton auch derzeit so ein bisschen in der Übergangsphase ist, ist mein Eindruck. Habe ich die gesehen? Ja, ich habe am Match of the Day am Sonntag nebenbei ein bisschen geguckt. Da war auch eine längere Analyse, und da konnte man ganz gut... Oder war so der Eindruck, der vermittelt wurde, dass Southampton so ein bisschen in der Übergangsphase ist und nicht, ja, dass es eine Mannschaft ist, die sich nicht um den Abstieg in irgendeiner Form Gedanken machen muss, aber auch nicht mehr so weit nach vorne kommt. Deswegen würde ich jetzt nochmal eher sagen, das halte ich für einen ziemlich souveränen Heimsieg, oder würde ich eher tippen auf einen souveränen Heimsieg von, von Man City oder eher als auf einen Heimsieg von Leicester gegen Man United. Aber ich bin den Tipps auch unfassbar schlecht eigentlich.
Ja, so umso besser wäre es, wenn wir einfach die 3 Punkte in Norwich einsammeln und oben in der Tabelle einfach mit dranbleiben, weil es einfach tierisch eng ist und alle 3 verlorenen Punkte oder auch nur 2 dich schon wieder irgendwie zurückwerfen.
Ne? Ja, es bringt ja auch nichts, auf die anderen zu gucken, weil wir eh gegen die meisten da oben auch noch in den direkten Duellen spielen müssen, meistens zumindest noch ein Spiel. Und ja, man kann jetzt auch überhaupt nicht in irgendeiner Form absehen oder ablesen, wer jetzt Anfang März oder Anfang April auf die Zielgerade als Tabellenführer einbiegt. Man kann einfach, also die derzeitige Tendenz wird so sein, dass es 3, 4 Mannschaften gibt. Und meine These, die ich auch schon zu Beginn der Saison aufgestellt habe, dass unfassbar viel darauf ankommt, wie man durch die vielen Spieltage im Dezember und Januar kommt. Und dass man da halt eben die einfachen Spiele auch oder vermeintlich einfachen Spiele auch gewinnt. Ich glaube, das wird entscheidend sein. Die direkten Duelle, das haben wir ja auch die letzten Spielzeiten schon gesehen, die kann man immer regelmäßig verlieren. Man ist trotzdem oben dabei oder wir waren trotzdem oben dabei, weil wir die Spiele gegen die in Anführungsstrichen kleineren Vereine gewonnen haben. Und ich glaube, das wird auch in dieser Saison jetzt wichtig sein. Sprich, gegen Norwich unbedingt gewinnen und dann kann man sich mal eine Woche ausruhen, weil darauf unter der Woche Ligapokal ist, wo wir ja schon ausgeschieden sind. Und dann denke ich, kann man ein paar Kräfte sparen und dann kommt der Dreierpack mit Sunderland, Olympiakos und Villa und ja, das wird nochmal anstrengend und herausfordernd, gerade für den hoffentlich dann wieder etwas größeren Kader, aber immer noch eher im Vergleich zu den anderen Mannschaften dünn besetzte Mannschaft.
Ja, das ist, denke ich, ein ganz gutes Schlusswort für unsere heutige Ausgabe, die wir ja mit dem Gastbeitrag heute mal angereichert haben. Bleibt uns zur Verabschiedung nur nochmal auf die üblichen Kontaktkanäle hinzuweisen. Das ist wie immer ganz klassisch per E-Mail germangunners@googlemail.com, über Twitter an felix@mindispolis, an mich@germangunners mit dem Hashtag GGPodcast gerne. Dann über Facebook facebook.com/germangunner oder eben direkt den Blog auf germangunners.com. Die nächste Ausgabe des Podcasts ist natürlich wieder im übrigen 2-Wochen-Rhythmus, sprich kurz nach dem City-Spiel. Ich bin aber noch gerade dabei, Felix mit einer Menge Bestechungsgeld zu einem neuen Live-Podcast zu überreden. Das wäre dann gegen Olympiakos. Aufgrund der Resistenz der Kneipenbesitzer dann wahrscheinlich live aus meinem Wohnzimmer. Aber ich habe gerade schon gesehen, Felix ist am Nicken. Der ist, glaube ich, da jetzt auch schon angefixt, ja, und ist dabei.
Ich weiß gar nicht, es könnte so ein emotional schwieriger Abend werden.
Ich habe genug Taschentücher zu Hause, also du kannst ruhig heulen, das ist gar kein Problem.
Ja, emotional schwierige Abende verbringe ich meistens sehr gerne allein, aber
ich habe auch Wein da, ist auch kein Ding.
Nee, das kriegen wir schon auf alle Fälle hin. Also es wird, wenn nichts irgendwie dazwischen kommt und ja, wenn wir bereit dafür sind, ich werde es wahrscheinlich auf alle Fälle dann sein, wird es einen Live-Podcast gegen Olympiakos geben und dann können wir schon mal ankündigen, dass wir uns ein etwas ausführlicheres Programm vornehmen für die vielen Spieltage an Weihnachten und Neujahr. Also versuchen wir auch, das relativ intensiv per Podcast zu begleiten.
Ja, genau. Da sind die Taktungen ja in der Premier League etwas höher. Da müssen wir uns anpassen. Familie und Freunde müssen da zurückstecken. Wir ziehen uns hier die Schokokugeln dann einfach mal alleine rein und werden dick und fett. Und ein bisschen Glühwein gibt's dann dabei auch noch, um die Stimmung aufzuheitern. Also auch während der Weihnachts- und Neujahrsphase haben wir uns da schon ganz gut aufgestellt und der Kader ist breit und wir sind mental und körperlich bereit für alle Schandtaten, die Arsenal uns so bieten kann.
Genau. Gut. Und wenn jemand sich gerne als Gast eignen möchte, um die Weihnachtszeit ein wenig besinnlich mit uns zu verbringen im Podcast. Wie gesagt, kontaktiert uns. Wir sind gerne offen für weitere Gäste, die wir jetzt auch noch persönlich nicht kennen, aber wir würden uns natürlich freuen, mit jedem, der über Arsenal was sagen möchte, ein wenig zu diskutieren.
Gut, das ist, denke ich, das nicht Wort zum Sonntag, aber zum Wochenende. Habt ein gutes Wochenende, wie schon vorhin. Ein Sieg in Norwich dürfte es gerne für unsere Geschmäcker sein. Und macht's gut, kommt gut ins Wochenende und in die neue Woche.
Genau, wir hören uns dann spätestens gegen Olympiakos wieder. Bis dann.